Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Kiefern, Fichten, Moose, weitläufige Wälder und Felsen. Ja, so stellen Sie sich vielleicht schon den Norden Kanadas vor. Wir haben hier gleich eine Autorin aus Quebec zu Gast, die kann es uns noch genauer beschreiben. Audrey Wilhelmy, die führt uns mit ihrem Roman in die nordische Taiga, in eine mystische Landschaft und vor allem führt sie uns durch die verschiedenen Sprachen ihres Landes. Also kommen Sie doch mit. Der Wald, die Sträucher und die Insekten, das alles ist mehr als eben zufällig belebte Natur, die uns umgibt. Zumindest für die Hauptfigur in Audrey Wilhelmys Roman Weißes Harz. Der Roman erzählt von einer Frau, ja, die nicht nur körperliche Schmerzen empfindet, wenn Zweige oder Kräuter aus ihrem Wald geschnitten werden. Da, so heißt diese Frau, die scheint auch eine verwandtschaftliche Verbundenheit mit der rauen Taiga im Norden von Quebec zu haben, in der dieser Roman spielt. Ein Vater hat Daa nicht, dafür hat sie gleich 24 Mütter und die Erde selbst, sagt sie, ist ihre Großmutter. Sie merken schon, Weißes Harz ist ein mystischer Roman. Es ist der erste Roman von Audrey Wilhelmy, der jetzt ins Deutsche übersetzt wurde. Und mit diesem Buch ist die Autorin aus Quebec jetzt im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Herzlich willkommen, bienvenue, Audrey Wilhelmy.
Merci beaucoup.
Ich habe die Hauptfigur da schon so ein bisschen beschrieben. Sie wird von 24 Nonnen in einem abgelegenen Konvent großgezogen und sie streunt dann aber in ihrer Kindheit und Jugend meistens alleine durch die Wälder. Sie schien mir eigentlich fast so eine halbgöttliche Erscheinung zu sein. Was ist da für ein Wesen?
Da, c'est une manifestation de la nature dans sa version la plus enfantine et la plus humaine.
Da verkörpert die Natur. Sie ist eine komplette unabhängige Person, lebt aber in einem Umfeld, wo Menschen ganz unterschiedlichen Regeln und Gesetzen folgen. Und sie hat die Wahl, welche sie ausleben möchte.
Avec ces lois-là ou à s'en départir. Mais le choix, donc toute sa tension repose sur le choix entre la nature puis le monde des hommes finalement.
Diese Umgebung, die Natur, in der Daa sich bewegt, in der sie lebt, die ist ja ganz besonders für diesen Roman. Sie beschreiben, Audrey Wilhelmy, eine Taiga, Fichten- und Kiefernwälder, Flechten und Moose. Und es ist auch ein ganz unwirtliches Klima, in dem Daa lebt. 2 Monate ist es sehr heiß, 8 Monate sehr kalt. Wie müssen wir uns die Landschaft vorstellen, in der sie diesen Roman ansiedeln?
C'est un paysage qui serait qualifié de boréal, donc vraiment proche de celui du Québec, mais aussi peut-être.
Es ist eine sehr waldliche Landschaft, wie man sie in Kanada kennt, aber eben auch in Schweden, in Finnland oder auch in Russland. Wir haben ein nördliches Klima, wo eben die Landwirtschaft auf relativ wenige Monate beschränkt ist, also der Anbau von Lebensmitteln. In Quebec zum Beispiel sind es 5 Monate, wo man eben Lebensmittel anbauen kann. 4 Monaten werden sie dann vorbereitet. Und in Weißes Harz finden wir eine Landschaft, die weiter nördlich ist als von den Gegenden, die dann noch bewohnt sind.
Blanc-Résine se passe finalement un peu plus au nord que le Québec habité, parce que le Québec monte jusque très loin.
Dieser Landstrich, diese Taiga, die beheimatet ja dann ganz unterschiedliche Religionen und Sprachen. Da wächst bei diesen Nonnen auf, die versuchen natürlich so mehr oder weniger vehement diesen Landstrich zu christianisieren. Aber selbst in diesem Konvent werden noch zahlreiche heidnische Riten praktiziert und da lebt wirklich in so einer Vielfalt an Traditionen. Einmal scheinen es indigene Traditionen der indigenen Bevölkerung Quebecs zu sein, der First Nations, aber es gibt eben auch europäische Traditionen. Wo berufen Sie sich da tatsächlich auf historische Traditionen, auf tatsächliche Sprachen und wo erfinden Sie eigentlich Ihre eigene Mystik oder Religion? Lässt sich das immer so ganz genau trennen?
En fait, il y a deux parties de réponse à cette question-là. Pour le choix du lexique, pour les mots des Premières Nations qui sont utilisés dans le texte.
Auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Zum einen auf der Ebene der Worte, wo ich mich bei verschiedenen Kulturen bedient habe. Und dabei ging es auch darum, da eine Stimme zu geben, weil sie mit der Natur sehr verbunden ist. Und sie hat ein Wissen und ein Weltverständnis, was eben über diese ganzen verschiedenen Begriffe aus den unterschiedlichsten Kulturräumen vermittelt.
La deuxième partie de la réponse qui concerne davantage le religieux puis le sacré.
Der zweite Teil der Antwort ist, dass verschiedene Wissen, auf das wir zurückgreifen können, verbunden wird. Also sowohl spirituelles Wissen, das wird sozusagen, geht alles ineinander über. Und das wird in dem Roman rübergebracht. Also wir haben die verschiedenen Religionen. Zum anderen hat es aber auch eben durch Märchen und Fabeln einen ganz eigenen Ton, die das rüberbringen.
Constituer l'espèce de bassin mythologique duquel sont tirés les rituels qui sont présentés dans le livre.
Mich hat ja besonders der Glossar am Ende des Romans beeindruckt, der also aus ganz vielen Wörtern dieser verschiedenen Sprachen besteht, wo Sie jetzt auch schon erzählt haben. Das sind tatsächliche Wörter, immer aus tatsächlichen Sprachen, ganz unterschiedlichen, aber wieder indigenen und europäischen, die so alle in das Alltagsgebrauch, eben in ihre Sprache eingehen. Wie haben Sie die eigentlich recherchiert? Es scheint mir, Sie haben sich richtig da so eingegraben in die verschiedenen Kulturen der verschiedenen indigenen Bevölkerungsgruppen.
Le travail du lexique, c'est ce que j'aime le plus faire dans l'écriture, c'est de finir par créer un monde à même les sons et le choix du langage qu'on déploie.
An einzelnen Wörtern zu arbeiten, mag ich sehr gerne. Es geht auch da ganz oft um Klang. Und die Auswahl der einzelnen Wörter in dem gesamten Roman war eigentlich eine pure Freude. Ich habe ganz viel recherchiert, eben auch an Online-Wörterbüchern, was dem Aspekt zu verdanken ist, dass es eben eine ganz große Archivierungsarbeit der indigenen Sprachen gibt. Das heißt, ich konnte darauf zugreifen und konnte die Wörterbücher nutzen. Die einzelnen Wörter habe ich dann eben nach ihrem Klang ausgesucht und sie im Text hauptsächlich verwendet, um die Tiere- und Pflanzenwelt zu beschreiben, die da eben kennt.
J'utilisais plus pour décrire, en fait, exclusivement pour décrire les animaux puis les plantes, parce que l'idée, c'était vraiment de montrer le savoir spécifique de Da par rapport au reste du monde et à la nature.
Wir lesen im Roman Weißes Harz jetzt vor allem eben Das Lebensgeschichte. Das ist wirklich eine Geschichte der starken Frauenfiguren. Die Frauen sind hier die Tonangebenden. Und Da bekommt aber schon recht früh einen Gegenpart, später dann auch ein Partner an die Seite gestellt, der so das genaue Gegenteil von ihr ist. Lore heißt er, das ist ein ja sehr reinlicher Mann, er ist auch ganz und gar weiß, er ist nämlich ein Albino-Mann und obwohl er eben eine medizinische Ausbildung hat, scheint er eigentlich kaum mithalten zu können mit diesem ganzen intuitiven Wissen, was da über die Natur hat und über die Menschen hat. Also Lore schien mir eigentlich so der Verständnislose oder Ratlose, der da immer neben dieser wilden, aber auch sehr weisen Frauenfigur steht. Oder tue ich ihm da jetzt ein bisschen Unrecht?
c'est en fait, ce qui m'intéressait dans ce personnage-là, c'était tout l'enjeu de la modernité, la difficulté de prendre des décisions quand on a trop d'informations, quand on est trop formé. Donc, c'est un personnage qui...
Mich hat an Law interessiert, wie er mit der modernen Welt und mit seiner Ausbildung eben umgeht. Und er scheint damit auch ein bisschen überfordert zu sein. Er möchte so gerne intuitiv sein und sein Leben auf diese Art und Weise leben, aber so richtig gelingt ihm das nicht. Und dann ist da, vor der er ganz großen Respekt hat. Und innerhalb des Romans, als sie dann in das Dorf ziehen, wo das Leben ein sehr konventionelles und auch ein sehr konservatives Leben ist, aus dem da halt komplett rausfällt. Für Law ist es eigentlich sehr mutig, dass er da den Raum lässt, dass sie ihr Leben so leben kann, wie sie möchte, auch wenn er eigentlich lieber hineinpassen möchte.
Alors que lui voudrait tellement juste plaire à tout le monde. Donc, oui, il y a ses lacunes, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour cette femme-là.
Sie haben diesen städtischen oder vergleichsweise urbanen Raum jetzt schon erwähnt, der auch so ein Gegensatz ist zu diesen natürlichen Wäldern, aus denen da eigentlich kommt. Sie zieht dann eben mit Lore in eine Bergbausiedlung, in der Lore auch geboren wurde. Dort gibt es eine große Kohlemine, da arbeiten also die Kohlearbeiter unter lebensgefährlichen Bedingungen, werden ausgebeutet. Und im Vergleich eben vor allem zu da leben diese Arbeiter, überhaupt diese ganzen Menschen in dieser Siedlung, natürlich in einer unglaublichen Entfremdung auch von der Natur. Steckt da auch eine Zivilisationskritik in Ihrem Roman?
Je sais pas si c'est une critique à proprement parler ou plutôt une sorte de constat d'incompatibilité fondamentale.
In dem Sinne ist es keine wahre Kritik, die ich da äußern wollte, sondern vielmehr wollte ich aufzeigen, wie die Natur eigenständig lebt, mit ihrem eigenen Rhythmus funktioniert. Und wir haben eben diese zwei Zeitebenen, die aufeinandertreffen, die ganz eigene Dynamiken haben. Und ich wollte vielmehr den Kontrast eben zwischen diesen beiden herausstellen.
Je pense que c'est plus le contraste entre les deux que nécessairement une critique de l'un par rapport à l'autre que je voulais présenter.
Ein großer utopischer Gegenentwurf scheint mir in diesem Roman immer Gemeinschaften von Frauen zu sein. Also die gibt es tatsächlich an verschiedenen Stellen im Roman. Einmal dieses Nonnenkonvent, in dem da geboren wird. Das ist so eine Gemeinschaft der Frauen. Es gibt aber auch in dieser Siedlung dann Frauen, die sich immer wieder treffen. Auch eine Art Gemeinschaft, die sich da ausbildet. Und auch das Gemeinschaft ja mit der Natur, die sie auch als eine weibliche, als eine Mutter oder Großmutter beschreiben, das ist auch wieder so eine weibliche Verbundenheit. Es kam mir fast vor wie eine feministische Utopie auch, die sie da entwerfen.
Le travail du féminisme m'intéresse beaucoup et de plus en plus en fait dans mes livres. Est-ce que c'est une utopie?
Themen des Feminismus abzudecken interessiert mich in meiner Arbeit, aber ob ich das als Utopie bezeichnen würde, da bin ich mir nicht sicher. Es ist eher der Gedanke eben der Gemeinschaft, den ich rüberbringen möchte. Und wenn ich überlege, auf meine Karriere zurückblicke, dann ist es mir schon wichtig, auch den Feminismus rüberzubringen, aber ich bin nicht jemand, der die Konfrontation sucht, sondern vermeide sie lieber. Deswegen suche ich nach alternativen Versionen, dies darzustellen.
Une version alternative de ce que ça pourrait être et qui me fait du bien, qui correspond au message que je veux transmettre en même temps.
Weißes Harz ist jetzt Ihr erster Roman, der ins Deutsche übersetzt wird. Sie haben aber noch 5 andere Bücher geschrieben und so wie ich das gelesen habe, beschäftigen Sie sich alle so mit dem Mythischen, vielleicht mit dem Belebten, aber nicht Menschlichen, also ein bisschen mit dem Übernatürlichen. Was interessiert Sie denn allgemein in Ihrer Literatur? Also worüber möchten Sie schreiben? Was möchten Sie zeigen, vielleicht auch in Ihren Büchern?
Ce qui m'intéresse dans la construction du monde que je mets en place, qui est un monde hors temps, hors lieu. Donc, c'est pas un monde qui se passe à un moment précis, ni à un endroit spécifique.
Ich möchte eine Welt aufbauen, die außerhalb der Zeit und außerhalb des Raums liegt. Das heißt, wenn die Welt von Regeln, von Vorgaben, von Strukturen befreit ist, dann kann ich eine neue Welt konstruieren und auch Tabus und Grenzen neu stecken, neu erstellen. Und für die Lesenden meiner Romane bedeutet das dann, dass sie mit ihren eigenen Erfahrungen entscheiden können, was sie akzeptieren und was nicht.
Il a son agentivité, c'est lui qui décide en fait ce qu'il trouve acceptable, puis la façon dont il veut construire ce monde-là autour de lui.
Sie sind in Quebec geboren, Sie haben auch dort kreatives Schreiben studiert und Sie leben auch bis heute da. Wie ordnen Sie sich denn mit dem, was Sie jetzt interessiert, wie Sie es beschrieben haben, in die aktuelle Literatur oder Literaturszene aus Quebec ein?
J'ai l'impression de faire quand même quelque chose qui est très personnel.
Das ist eine insgesamt schwierige Frage. Ich würde sagen, dass ich eine sehr persönliche Welt entwerfe. Natürlich gibt es in der Quebecer Literatur einige Themen, die auch in meinen Büchern zu finden sind, wie zum Beispiel Landschaftsromane, die in der Natur spielen, oder auch feministische Themen, die es in der Quebecer Literatur gibt. Ich bin davon nicht losgelöst. Aber meine Welt ist wirklich eine sehr persönliche. Es gibt realistische Literatur, aber auch Literaturen eben, in denen das Mystische wie die Fabel auch drin vorkommen. Und ich versuche ein bisschen an der Grenze zwischen diesen beiden zu schreiben. Ansonsten ist es auch eine sehr poetische Sprache. Auch da gibt es Vertreterinnen und Vertreter aus Quebec. Aber ich mache da so mein eigenes Ding draus.
Certaines autrices le font, mais je pense que je le fais vraiment à ma manière. Donc, voilà. Je ne sais pas trop, ça a-tu du sens comme réponse?
Audrey, Wilhelmi, vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Merci beaucoup pour votre visite.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Und vielen Dank auch an Jennifer Dummer, die unser Gespräch übersetzt hat. Weißes Harz von Audrey Wilhelmi, darüber haben wir gesprochen. Aus dem Französischen übertragen hat das Buch Tabea A. Rotter und erschienen ist der Roman im S. Marix Verlag. 296 Seiten kosten 24 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Elias und heute stelle ich euch das Buch Der Tunnelbauer von Maja Nielsen vor. In diesem Buch geht es um einen jungen Mann, der von Ost nach West-Berlin flüchtet. Und er schafft es, indem er sich einen falschen Pass besorgt, nach West-Berlin. Da lebt er einige Monate, aber er kriegt Sehnsucht nach seinen Liebsten. Und um sie darüber zu holen, baut er zwei Tunnel. Er kriegt tatsächlich seine Liebsten und noch viele andere Leute rüber. Er musste diese Tunnel halt bauen, weil in der Zwischenzeit die Berliner Mauer hochgezogen wurde und man da nicht mehr so mit einem falschen Pass rüber konnte. Diese Geschichte basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Nur manche Namen werden nicht richtig genannt. Und ich finde es deshalb so spannend, weil obwohl ich noch jung bin, mir das nicht egal ist, ob da Leute gelitten haben oder ob denen es gut ging. Und ich will jetzt schon wissen, was damals los war.
Ja, gut so, der Elias will's wissen und deshalb liest er in Hamburg den Jugendroman Der Tunnelbauer von Maja Nielsen. Der Gerstenberg Verlag empfiehlt dieses Buch ab 13 Jahren und der verkauft die 192 Seiten für 14 Euro.
Neue Krimis.
Wie jeden Freitag haben wir jetzt eine besondere Krimi-Empfehlung für Sie. Und heute ist das der erste Roman des Australiers Adam Morris. Der ist eigentlich Musiker und Songschreiber, aber er kennt sich auch ziemlich gut mit dem Alltag von Strafgefangenen aus. Morris hat nämlich einige Jahre als Kunst- und Musiklehrer in einem Gefängnis in Westaustralien gearbeitet. Und diese Welt, die hat ihn dort offensichtlich so beeindruckt, dass er ein Buch darüber geschrieben hat. Einen Gefängniskrimi. Bird heißt der. Und er steht diesen Monat neu auf unserer Krimi-Bestenliste. Jurorin Sonja Hartl stellt Ihnen diesen Roman jetzt vor.
Neue Krimis.
Carson ist Mitte 20, er ist intelligent, begabt und charismatisch und Carson sitzt in Westaustralien im Gefängnis. Nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, das wird in Bird von Adam Morris sehr schnell klar. Denn Carson ist Aboriginal und hat, wie viele andere Aboriginals in Australien, nie eine echte Chance gehabt. Carson verbindet die vielen Perspektiven dieses wahrlich multiperspektivischen Romans von Adam Morris. Bemerkenswerterweise hat er selbst aber keine Perspektive. Und das ist eine Sache, die mich bei diesem Roman wirklich sehr fasziniert hat. Das, was nicht da ist, ist genauso wichtig wie das, was da ist. Komme ich doch zunächst mal auf das, was da ist. Und das sind viele Perspektiven auf den Gefängnisalltag. Da gibt es einen Kunstlehrer, der eigentlich Maler sein will, aber nun Gefangene unterrichtet. Eine Gefängnispsychologin, die an einen Neuanfang denkt. Oder so eine Art Sozialarbeiter, der Gefangenen bei der Wiedereingliederung helfen soll, tatsächlich aber mit seinen Gedanken meist beim nächsten Essen ist. Und was nur nicht da ist oder nur kaum vorhanden ist, das sind eigene Perspektiven der Gefangenen. Nur einmal ganz am Anfang erzählt jemand, der gerade wieder ins Gefängnis kommt. Ansonsten fehlt ihre Sichtweise, wie eigentlich immer und überall. Und das macht auf sehr subtile Weise sehr deutlich, dass dieses ganze Gefängnissystem nicht darauf ausgerichtet ist, ihnen überhaupt ein anderes Leben zu ermöglichen.
Ah!
Und dieses Spiel mit dem, was da ist und was nicht da ist, setzt sich auch außerhalb des Gefängnisses fort. Da erzählen dann größere und kleinere Dealer, ein Polizist, ein Richter. Aber eine Ermittlung gibt es nur in einem sehr eingeschränkten Sinn, denn wir wissen bereits, was passiert ist und auch, wie es ausgehen wird. Und das ist eine unauffällige, ungewöhnliche, aber ungemein effektive Erzählweise, zumal die Erzählstimmen allesamt sehr lebensnah und sehr konsistent sind, obwohl sie jeweils nur wenige Seiten haben. Das ganze Buch hat nur rund 300 Seiten, aber die reichen Morris, um ein im wahrsten Sinne vielstimmiges und facettenreiches Bild des Alltags im Gefängnis, aber auch im Westen Australiens zu liefern. Und so ist Bird ein Gefängnisroman, der gänzlich ohne die Klischees eines Gefängnisromans auskommt und dessen Erzählweise mich wirklich beeindruckt hat.
Adam Morris' Gefängnisroman Bird, der steht im April neu auf Platz 8 unserer Krimi-Bestenliste. Das Buch hat Conny Lösch aus dem Englischen übersetzt und erschienen ist es bei Edition Nautilus, 204 Seiten, 20 Euro. Unsere komplette Krimi-Bestenliste mit allen 10 Empfehlungen, die finden Sie übrigens auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de/Rezensionen-des-Monats.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Thierno Monet Nembo, der ist in Deutschland kaum bekannt, dabei gehört er zu den wichtigsten Stimmen der frankophonen Gegenwartsliteratur aus Afrika. Monet Nembo ist in Guinea geboren, also in Westafrika. Ende der 60er Jahre musste er aus seinem Heimatland aber fliehen vor dem Regime von Ahmed Sékou Touré, dem Diktator und ersten Präsidenten Guineas, nach dessen Unabhängigkeit. Heute lebt Thierno Monet Nembo in Frankreich und dort ist auch vor 2 Jahren sein aktueller Roman erschienen. Den gibt es jetzt auch in deutscher Übersetzung, Indigo Blau, und Dina Netz kann uns das Buch jetzt vorstellen. Frau Netz, in Indigo Blau, da erzählt Veronique, eine Frau, die in Paris lebt, und ja, was erzählt sie uns eigentlich?
Sie erzählt uns ihre Lebensgeschichte, Frau C. Das klingt aber jetzt viel einfacher, als es ist, denn sie war nicht immer Veronique, sie war auch mal Atou, jetzt ist sie die Comtesse. Ihre Nachbarin sagt, Veronique habe 12 Leben in einem gelebt, und ich versuche das mal zu sortieren. Die Ich-Erzählerin ist in Guinea aufgewachsen. Als sie 15 war, hat ihr Vater sie vergewaltigt. Sie hat ihn erschossen. Sie floh, wurde von 2 Frauen aufgenommen, die ihr zur neuen Familie wurden. Aber sie blieb in Guineas Hauptstadt Conakry und war daher immer in Reichweite eines Polizisten in indigoblauer Jacke, der ihr folgte, sie aber nie verhaftete. Da taucht also das Indigoblau des Titels auf. Dieser Polizist ist wichtig. Schließlich enthüllt er der Erzählerin ihre wahre Identität. Sie ist nämlich das Kind 2 Opfer von Guineas Diktator Ahmed Sékou Touré, die er umbringen ließ. Viel später dann heiratete Veronique einen reichen Franzosen, zog mit ihm nach Paris. Deshalb ist sie in der Gegenwart dann die Comtesse.
Und dort erzählt sie also ihre Lebensgeschichte parallel, aber auch die Lebensgeschichte der Nachbarin, habe ich gelesen. Wie sind denn diese beiden Biografien miteinander verbunden?
Die Nachbarin ist eigentlich die Auslöserin für die Erzählung, denn Veronique wollte sich gar nicht erinnern. Ihr Lebensmotto war, ich zitiere das kurz, den Schlag aushalten, die Zähne zusammenbeißen und danach sofort vergessen, alles vergessen, so mache ich das. Aber die Nachbarin drängt Veronique nun dazu, ihre Geschichte aufzuschreiben. Und diese Nachbarin, die ist nicht bloß eine schrullige Alte, sondern sie verfolgt so eigene Ziele. Man erfährt das durch Veronique, denn die gibt auch die Erzählungen der Nachbarin wieder. Diese Madame Corr war früher mit einem Guineer verheiratet, der ebenfalls von den Schergen des Diktators Sékou Touré hingerichtet wurde. Die beiden Frauen haben also die grausame Gemeinsamkeit, dass ihre Lebenswege stark von dieser Schreckensherrschaft geprägt wurden. Die Nachbarin musste als Französin damals das Land verlassen, aber ihr Sohn blieb dort. Und jetzt erhofft sie sich von Veronique Unterstützung bei Nachforschungen darüber, was aus dem wohl geworden ist.
Ja, also das sind jetzt schon sehr dramatische Lebensgeschichten, die von den Weltereignissen beeinflusst sind, von denen Sie da jetzt erzählt haben. In was für einem Stil oder in welcher Sprache erzählt denn jetzt Veronique oder erzählt Monet Nembo davon?
Veronique erzählt davon sehr stockend zunächst mal. Also beide Frauen sind eben schwer traumatisiert, tun sich schwer damit, von ihrer Vergangenheit zu erzählen. Das wirkt so ein bisschen, als säßen sie sich wie lauernde Tiere gegenüber, die sich so abwechselnd kleine Bröckchen Informationen hinwerfen. Die Langsamkeit, in der sich die Geschichten damit enthüllen, die hat durchaus was Krimihaftes. Das erzeugt halt auch Spannung. Außerdem erzählt Veronique nicht chronologisch, sondern sie springt immer zwischen den Zeiten und Kontinenten. Auch das gibt der Geschichte Dynamik. Vieles ist in Dialogen erzählt, alles in einer sehr mündlichen Sprache. Und jetzt, da Veronique sich einmal entschlossen hat, über sich zu erzählen, da tut sie das sehr bildhaft und emotional, aber durchaus, und das gibt dem Ganzen dann ein bisschen Luft mit Selbstironie und einem manchmal auch handfesten Humor.
Den Diktator Ahmed Sékou Touré haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, der herrschte 30 Jahre lang in Guinea. Und das eben auch so ein, diese Diktatur, so ein Moment, wo sich die Biografien von Veronique und die Biografie des Autors Monet Nembo verbinden. Was für ein Bild zeichnet er denn hier in diesem Roman von dieser Zeit?
Ich denke, es geht hier Monet Nembo mit dem Roman auch darum, an diese Zeit zu erinnern, die ja außerhalb Afrikas vielleicht nicht mehr so viele überhaupt im Gedächtnis haben. Also Sékou Touré regierte Guinea ab 1958 mit eiserner Hand. Tausende Dissidentinnen und Dissidenten wurden getötet, ungefähr 2 Millionen Menschen flohen. Und die, die blieben, die hatten mit Unterernährung und Seuchen zu kämpfen. Wobei der Autor die Geschichten dieser zwei Frauen zwar in dieser Zeit ansiedelt, in dieser wirklich absolut grausamen Epoche, aber er lässt auch keinen Zweifel daran, dass Sékou Tourés Herrschaft nicht einzigartig war, sondern durchaus exemplarisch stehen kann für andere furchtbare Diktaturen.
Trotzdem ja ein Roman, der mir sehr genau verortet scheint, so in, auch in der Geschichte von Westafrika. Wie hat sie Indigo Blau jetzt angesprochen als deutsche Leserin, als weiße deutsche Leserin?
Ja, interessanterweise war mir diese Geschichte auf Anhieb überhaupt nicht fremd, denn Monet Nembo erzählt eigentlich von allgemeinen menschlichen Empfindungen. Er erzählt von der Leere, von der Verzweiflung von Menschen, die ihre Familie, ihre Herkunft nicht kennen und deshalb ein Leben lang nach ihrer Identität suchen. Dazu gehört auch das Thema Erinnerung, das der Autor auf seine verschiedenen Facetten abklopft, denn zum einen sind die eigenen Erinnerungen natürlich identitätsstiftend, sie können aber auch, wie im Fall Veroniques, vernichtend sein, wenn sie mit traumatischen Erlebnissen verbunden sind. Vor allem aber habe ich das Buch als eine Hommage an zwei starke Frauen gelesen, die trotz allem, was ihnen von Männern an Leid zugefügt wurde, nicht verbittert sind, nicht vom Hass zerfressen. Also Monet Nembo schreibt da über zwei Frauen, die trotz allem das feiern, was ihnen das Leben schenkt. Sie genießen die Liebe, die kleinen Freuden. Wenn es mehr Menschen mit dieser dem Leben zugewandten Haltung gäbe, würde ich mal sagen, wäre die Welt definitiv ein besserer Ort.
Indigo Blau, also ein kleines Stück Hoffnung. Der Roman von Thierno Monet Nembo wurde aus dem Französischen übersetzt von Bettina Kutzer. Im Peter Hammer Verlag ist das Buch erschienen. 270 Seiten, 25 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Dina Netz.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Mithu Sanyal, ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Und mein aktuelles Buch ist ein Essay mit dem Titel Mithu Sanyal über Emily Brontë. Deshalb ist es jetzt nicht ganz überraschend, dass das Buch meines Lebens Emily Brontës Wuthering Heights ist. Wuthering Heights war der erste Roman, den ich gelesen habe mit einer nicht weißen Hauptfigur, nämlich Heathcliff. Und weil Heathcliff schwarz oder braun ist, das war für die Leute in Yorkshire damals dasselbe, sagen ihm die ganzen anderen Figuren, du bist weniger wert als wir. Sprich, weniger Liebe wert. Und Heathcliff erkennt diese Form von Liebesökonomie schlicht nicht an. Ne? Der weigert sich einfach, am Rand der Geschichte zu stehen und den reicheren und weißeren Figuren dabei zu applaudieren, was sie doch für ein tolles Leben führen. Und das war für mich damals mit 15 einfach wahnsinnig befreiend. Und das ist es immer noch. Ich habe den Roman seitdem immer wieder gelesen und ich entdecke jedes Mal etwas Neues darin. Gerade bewegt mich am meisten, wie Emily Brontë Natur beschreibt, nämlich auf Augenhöhe. Das ist übrigens eins meiner nächsten Projekte, die Wege der Brontë-Schwestern über das Moor nachzuwandern. Denn Wuthering Heights ist ja nicht nur der Titel des Romans, sondern auch der Name des Moorbauernhofs, auf dem ein großer Teil der Handlung spielt. Und es ist ein Geisteszustand. Dort ist alles windgepeitscht und stürmisch und überhöht. Apropos Geister, die gibt es natürlich auch noch. Und auch die sind komplett anders, als wir Geister aus Romanen des 19. Jahrhunderts kennen. In Wuthering Heights sind die nicht auf der Suche nach Erlösung. Die haben keine moralischen Botschaften für die Nachgeborenen, sondern alles, was sie sagen, ist, wenn es in dieser Welt nicht möglich ist, selbstbestimmt zu leben, dann machen wir das halt in der nächsten Welt. Wie cool ist Emily Brontë? So cool ist Emily Brontë.
Ja, und deshalb ist Wuthering Heights auch eines der Lieblingsbücher von Meetu Sanyal. Im Deutschen heißt der Roman Sturmhöhe und den gibt es in vielen verschiedenen Ausgaben, zum Beispiel in der Übersetzung von Michaela Messner als Taschenbuch bei DTV.